Heute habe ich einen Gast für dich, bei dem ich mich mal wieder wirklich freue, dass wir das Gespräch zusammenführen. Und zwar nicht nur, weil es fachlich extrem spannend ist, sondern auch, weil uns etwas verbindet, das ich persönlich sehr, sehr schätze. Und zwar gegenseitiger Respekt, gemeinsame Entwicklung und die Überzeugung, dass echte Stärke nicht im Gegeneinander entsteht, sondern im Miteinander. Zu Gast ist heute der liebe Andreas Schrader. Andreas bringt über 15 Jahre Erfahrung in internationalen Verhandlungen mit und das in einem Umfeld, das oft härter, schneller und emotionaler ist als viele andere. Der Sport. Nicht nur der Sport, aber eben vor allem auch der Sport. Und seine Herangehensweise ist geprägt durch Einflüsse aus dem Militär, aus dem diplomatischen Dienst, aus seiner Arbeit als Consultant und natürlich aus seinen Verhandlungsausbildungen und Weiterbildungen, die er besucht hat. Und wenn man ihn beschreiben müsste, dann vielleicht so, wie er es selbst tut. Smart, charmant, hart. Eine Kombination, die in Verhandlungen nicht nur wirkungsvoll ist, sondern auch notwendig sein kann. Aber was ich an ihm besonders schätze, ist nicht nur seine Klarheit und seine Struktur, sondern auch seine Fähigkeit, beides zu verbinden. Er ist durchsetzungskräftig und aber auch beziehungskompetent. Und genau das macht ihn für mich zu einem echten Verhandler. Wir haben uns nicht zufällig kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt über eine Verhandlungsweiterbildung und ich durfte auch schon mal in seinem Podcast dabei sein und letztendlich ein gemeinsamer Lernkontext und daraus wurde eine echte Verbindung. Wir haben uns weiterentwickelt, ausgetauscht, voneinander gelernt und sind heute freundschaftlich verbunden und ich finde, wir sind ein schönes Beispiel für das, dass ich in der Verhandlungswelt immer wieder betone, es geht nicht darum, gegeneinander zu arbeiten, es geht darum, miteinander besser zu werden. Wir reden heute ein bisschen über Sport, aber auch über allgemeines Verhandeln. Wie läuft das so ab? Welche Dynamiken zwischen Spielern, Beratern, Vereinen, Emotionen entstehen. Warum spielt Zeitdruck eine Rolle, ganz besonders in diesem Umfeld? Ja, und was macht vielleicht auch Zeitdruck in anderen Verhandlungen? Und was können wir daraus lernen? Lieber Andreas, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist, auf unser Gespräch, auf deine Perspektiven und darauf, gemeinsamer tiefer einzutauchen in eine Welt, die viele kennen, aber nur wenige wirklich durchdringen. Schön, dass du da bist.
Chris, vielen Dank für die warmen Worte. Ich glaube, man wird es relativ schnell merken, dass wir schon länger miteinander zu tun haben. Ich werde dich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit permanent mit Chris ansprechen. Ich bevorzuge auch tatsächlich Andi. Andreas sagt in der Regel nur meine Mutter zu mir, wenn ich irgendwas verbrochen habe. Und ich hoffe nicht, dass wir in den Fall zurückgehen werden. Oder du mich sogar vielleicht irgendwann wieder Herr Schrader nennst oder so.
Ich habe es förmlich gehalten, ich gebe es zu, Andi.
Gut, ne? Also für jeden, der mich hört, oder vielleicht auch die einen oder anderen, die meinen Podcast kennen, denn ich habe sehr, sehr viel Werbung auch schon für diesen Podcast hier gemacht. Wir alle wollen was besser verhandeln. Ne? Dann haben wir auch direkt schon meinen Podcast-Namen mal mit reingemacht. Dann haben wir das Thema Eigenwerbung mit dabei. Und da arbeiten wir ja so gesehen auch zusammen dran, wie du schon richtig sagtest, miteinander für die richtige Sache. Und das ist der Punkt. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Klasse, ja, also willkommen und ich bin natürlich sehr gespannt. Ich habe ein bisschen was über dich erzählt, aber vielleicht magst du das noch so lange wie nötig und so kurz wie möglich ergänzen, um dann einfach mal einen Einstieg zu schaffen über dein sportliches Umfeld, weil da bist du, ich sag mal nochmal, neben dem Verhandlungsexperten ist da nochmal eine Zusatzexpertise, nenne ich es mal, so wie es bei mir halt irgendwie Konflikt in der Tiefe ist. Und lass uns da einfach mal einsteigen und gucken, wohin es uns bringt und was wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an Mehrwert liefern können.
Ja, ich gebe jetzt einfach mal den ganzen Part über mich persönlich. Das soll nicht auf mich bezogen werden. Du hast schon sehr viel, sehr, sehr Gutes gesagt. Da gibt es nichts, was ich noch hinzufügen könnte oder möchte an der Stelle. Das Thema Sport hast du mit erwähnt und das ist natürlich so ein Steckenpferd von mir. Die Besonderheiten, die wir im Sportbusiness halt haben und den Verhandlungen, die damit einhergehen, sind die emotionalen Kompetente und die Sichtbarkeit. Ja, also ich glaube, in der heutigen Zeit kommt keiner irgendwie am Sport vorbei, weil es im deutschsprachigen Raum überall einen Fokus auf Fußball auf jeden Fall gibt, Volkssport Nummer eins. Allerdings auch jetzt so kürzlich, wir zeichnen jetzt heute Ende April 26 auf, vor kurzem Olympia-Abstimmungen gehabt, was auch mit die weltweit größten Sportereignisse dann darstellt, wo wir auch mit involviert sind. Und überall dort steckt halt ein Ökosystem dahinter, wo halt auch ganz klare Verhandlungssituationen gegeben sind. Das wird wenig überraschend sein. Nur auch da geht es halt um knallharte Zahlen. Da ist ein Business, da gibt es Unterstützung, da gibt es Besonderheiten, die da zu beachten sind, die vielleicht gar nicht so besonders sind, allerdings aufgrund der äußeren Einflüsse besonders werden. Ja? Denn du hattest es angehen, angesprochen. Ich habe auch mit unserem gemeinsamen Freund Andreas Wienheller zum Beispiel oft dort rein oder dort schon oft diskutiert, wo es dann interessant wird, wenn man sieht, welche Rolle Emotionen dann halt auch in Diskussionen, in fachlich geführten Diskussionen halt sind. Denn ich hatte es mir ja mal erlaubt, Andreas hat es in seinem Buch Zug verhandeln auch niedergeschrieben, den Wechsel von Leroy Sané vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul etwas zu beleuchten. Ähnlich bin ich da auch drauf gegangen. Allerdings sind wir zu einer etwas anderen Bewertung gekommen. Und auch in den Folgegesprächen, die ich mit Andreas geführt habe, sind wir sehr leicht zu der Erkenntnis gekommen, dass dort die Emotionen, die von unserer Seite, von bewertender Seite aus dort mit reingetragen werden, auch schon eine Rolle spielen, die gar nicht mal so unwichtig für den Verlauf dieser Verhandlung halt ist, ne? Also Andreas hat es zum Beispiel als negativ bewertet, wie dort agiert wurde. Ich habe einen Großteil davon sehr, sehr positiv gesehen, denn es kommt auf die Perspektive an sich an, ne? Wir kennen die Zielsetzung in dem Fall nicht, wenn du es aus den Medien einfach nur die Informationen halt rausziehst und dir dann anschaust, was will wer wohin. Allerdings ist jeder, der sich das angeschaut hat, dann in der Lage, sich da eine Meinung darüber zu bilden. Wir kennen es, wenn Fußball-WM ist, haben wir, ja, ich meine, spaßeshalber sagen sie mal 80 Millionen Bundestrainer. Ich glaube, ganz so viele sind es dann nicht. Machen wir einfach mal die Hälfte. Ich glaube, dann haben wir eine gute Zahl. Und jeder versteht den Job besser als der aktuelle Bundestrainer oder Bundestrainerin und möchte da irgendwo mit reinreden, ohne halt überhaupt die Hintergründe zu wissen. Und das ist eine der Besonderheiten genau diesem Business, weil die Meinung von außerhalb für Situationen sorgt, die extrem, ja, die das Ganze verändern im Vergleich zu anderen Verhandlungssituationen, wie wir sie aus dem Alltäglichen mit Händlern oder Lieferanten halt kennen.
Hol auch gerade noch mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer ab mit, weil du hast ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, diese Multiperspektivität. Was waren denn die beiden unterschiedlichen Perspektiven bei Leroy Sané? Weil vielleicht auch einige zuhören, die das gar nicht oder nur aus der Ferne mitbekommen haben.
Wie kann man denn diesen Wechsel nicht mitbekommen haben? Da bin ich
Ich
jetzt
hab's ja
komplett in meiner
mitbekommen,
Bubble
aber.
gefangen. Nein, nein, nein. Ich meine, nein, also ich verstehe das, ne? Das sind sehr, sehr viele Bubble-Themen dann manchmal auch. Ja? Wenn du also ich glaube, wer sich für Fußball interessiert, hat den Wechsel mitbekommen. Wer sich nicht für Fußball interessiert und dir trotzdem zuhört, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man diese Berichterstattung jetzt nicht so intensiv verfolgt, wie ich es tue. Da ging es darum, dass ein gestandener Spieler, der in der Öffentlichkeit polarisiert, er ist nicht unbedingt beliebt, auch nicht bei den Fans damals vom FC Bayern, weil er durch eine Art und Weise manchmal aneckt, die nach außen hin sehr, sehr lustlos wirkt. Und das sorgt in der deutsch geprägten Kultur nicht immer für Gegenliebe. Die wenigsten machen sich allerdings die Arbeit zu versuchen, die Welt auch mal durch die Augen von jemandem wie Leroy Sané zu sehen. Ich muss dazu gestehen, jetzt driften wir wieder so ein bisschen in Richtung Sport ab. Auch mir aus persönlicher Sicht fällt es bei ihm sehr schwer. Er hat eine Schalker Vergangenheit. Ich bin seit über mehreren Jahren Dortmund-Fan. Jetzt ist mein Mitgefühl und die Empathie in Richtung Blau-Weiß jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Und er zählt auch zu denen, die mir als Fan deutlich häufiger, ja, schon fast wehgetan haben, als mich begeistert haben. Nur nichtsdestotrotz, das ist für mich auch immer so eine Übung, Person und Sache voneinander zu trennen. Und ich gucke mir das dann an und sehe dann, gut, anstatt mich auf eine Seite zu stellen und irgendwo draufzuhauen, möchte ich mir lieber ein Bild davon machen. Und das habe ich da getan. Dieser Wechsel lief natürlich nicht ohne große Nebengeräusche ab, weil er doch schon ein namhafter, verdienter Spieler ist und das Ganze natürlich auch medial breitgetragen wurde. Ja, da haben Berater eine ganze Menge zu beigetragen, dass Inhalte von den Verhandlungen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da wurden mit Sicherheit auch Kampagnen lanciert, wo dann Dinge an die Öffentlichkeit gegangen sind, die zumindest ein Licht auf Seite A, also FC Bayern oder Leroy Sané geworfen haben. Und das Ganze endete dann schlussendlich in einer Situation, wo Leroy Sané sich in einer Sackgasse gesehen hat, wodurch er einen Beraterwechsel durchgeführt hat. Das ist in der Branche in der Regel nur dann ein gangbarer Weg, wenn der Berater, mit dem man bisher zusammengearbeitet hat, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, und man einfach mehr rausholen möchte. Von Bayern Seite aus wurde dann richtigerweise auf diesen Beraterwechsel eher ich sag mal, neutral negativ reagiert. Man hat sich dadurch nicht faktisch erpressen lassen. Man hat nochmal ein Angebot etwas angepasst, ist allerdings nicht auf irgendwelche, ich sag mal, überdurchschnittlich hohen Forderungen eingegangen, weil das unter anderem auch Signalwirkung gehabt hätte. Also da hat die Seite FC Bayern alles richtig gemacht von der externen Betrachtung mit den Informationen, die halt aus den Medien zu entnehmen sind. Leroy Sané könnte sich verschätzt haben durch eben diesen Wechsel, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn man der Berichterstattung, die man halt auch in Frage stellen sollte, denn wirklich so hundertprozentigen Glauben schenkt, denn das wird jetzt auch wenig überraschend sein, eine Nummer eins mit also ein Branchenprimus, wie der FC Bayern in Deutschland nun mal halt ist, hat natürlich auch seine Kontakte in Richtung Presselandschaft etc. und kann natürlich auch Schreibweisen beeinflussen. Ja. Und wenn da noch jemand ist, ich meine, es geht im Schreibgeschäft natürlich auch immer so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Da ist es einfacher, wenn die Allgemeinheit ein Feindbild haben möchte auf jemanden, der sich so verhält, wie Leo Sané sein Bild in der Öffentlichkeit da halt nun mal hat, dann eher drauf zu gehen, als sich auf seine Seite zu stellen und zu sagen, lass mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht in eine andere Richtung gehen kann. Ja? Die Frage stellt sich dann nicht so. Und Leroy Sané hat dann einen Wechsel durchgeführt. Die Beweggründe dahinter hat man nie so wirklich erfahren. Die wurden nicht ganz so breit getreten. Es werden dann natürlich immer Gehaltszahlen in den Raum geschmissen, die ja für ihn deutlich positiver ausfallen. Also er verdient jetzt aktuell mehr Geld, als er vorher hatte. Er ist zu Galatasaray gewechselt, was im Vergleich jetzt keine sportliche extreme Weiterentwicklung ist, weil der FC Bayern dann doch nochmal auf einem sportlich deutlich höheren Niveau spielt. Es ist auch, ohne Galatasaray jetzt zu nahe treten zu wollen, ist ein Schritt zurück, wenn es ums Sportliche geht. Alles drumherum, ja, medialer Impact, die Wahrscheinlichkeit zu spielen. Ich habe selber in Istanbul gelebt. Istanbul ist eine wunderschöne Stadt. Ich persönlich finde sie auch schöner als München. Ja,
Ja, und die Galatasaray-Fans sind natürlich unfassbar, ja.
das kommt noch hinzu. Ja, also der Fanatismus, der generell im türkischen Fußball auf den Rängen herrscht, ist mit dem, wenn wir denn von Fanatismus in Deutschland sprechen können, nicht zu vergleichen. Ja, das kommt nochmal hinzu. Die Wertschätzung wird dort eine andere sein, weil dort werden, ich sag mal überspitzt, so Paradiesvögel, die polarisieren, deutlich positiver wahrgenommen, als das hier bei uns im deutschsprachigen Raum der Fall ist. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, wenn ich mal an die Schritte nach der Karriere denke, wenn der sich in der Türkei, und Galatasaray ist einer der größten Vereine in der Türkei, wenn der sich dort einen Namen macht und dort als Legende geht, dann winken dem ein Anstieg an Followerzahlen, Werbeverträge etc. alles in eine Weltregion, die du hier aus Deutschland so nicht bedienen kannst. Und das ist auch nochmal ein langfristig gedachter Mehrwert, der in keiner dieser Berichterstattungen irgendwo betrachtet wurde. Und ich glaube, das sind halt eben so die Punkte, die dann auch schön aufzeigen, dass dort ein Business herrscht, wo Entscheidungen getroffen werden, die in der Öffentlichkeit nicht ganz nachvollziehbar sind und die selbst Experten, wie Andreas definitiv auch einer ist, dadurch, dass sie emotional getriggert sind, er ist Bayern-Fan und da hat sich halt jemand gegen seinen Verein entschieden und dann wird er vielleicht auch noch mit dem Auftritt von Leroy Sané in Gänze nicht ganz so 100% zufrieden sein, dann ist das natürlich was erstmal per se negativ bewertet wird. Was ich auch noch schön fand, und da sind wir dann auch schon wieder so ein bisschen dabei, wenn du, da habe ich ja jetzt nur über ein Ereignis aus dem Sport geschrieben. Ja? Die Reaktionen, die dann zum Beispiel bei dem LinkedIn-Post gekommen sind, die sprachen halt auch eine eindeutige Sprache. Und die zeigen dann halt auch auf, dass Experten, die vergleichbare Situationen von, ich sag mal, recht unemotionalen Wirtschaftsereignissen, wenn jetzt Verhandlung A und B, also Lieferant A mit Einkäufer oder mit halt einem Unternehmen, dass das dann halt bei ihm einkauft, so eine Verhandlung führt, dann wäre die Bewertung mit Sicherheit anders ausgefallen von den einen oder anderen, die da kommentiert haben und das Ganze halt als extrem negativ angesehen haben. Und das ist halt auch eine dieser Besonderheiten, die ich bei meinen Beratungsmandanten immer wieder dann vorfinde. Du
Es
musst,
beeinflusst uns einfach,
ja.
ja. Und vielleicht das so ein bisschen zusammenzufassen. Also im Prinzip hast du ja so deine Sicht ist ja eine sehr reflektierte Sicht, ich sag mal, die das Ganze etwas auseinanderzieht und aus einer Adlerperspektive betrachtet. Und ich fasse mal so zusammen, und Andreas hat als Fan dann eher so die Sicht des Huhns auf das Korn war, genau so nach dem Motto, der Verräter, der verlässt uns jetzt, ja. Und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Mir ging es auch vielmehr darum, so ein bisschen in deine Dynamik, wie du das damals erlebt hast, und auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das so ein bisschen nachvollziehen können. Und da war ja ganz viel drin, und da ist mir eingefallen, was ich sehr empfehlen kann, ist deine Podcast-Folge mit Andreas zum Thema dreidimensionales Verhandeln. Weil du hast auch gerade gesprochen von der Medienlandschaft, von der Presse, was habe ich für Einflüsse im Außen, wie Nachrichten durchgesteckt werden. Und das finde ich, hast du total gut geschildert, auch die verschiedenen Issues, ne? Das ist eine Multi-Issue-Verhandlung. Das ist nicht ein Feilschen um den Preis. So ein Quatsch, ja. Natürlich ist Preis im Sport eine Wertschätzung, auch in einer gewissen Weise, ne? Also gar nicht nach dem Motto, ich will viel verdienen, sondern der Preis drückt doch aus, wie sehr ich in Anführungszeichen geliebt werde in dem Moment. Und ich zumindest für meinen Teil nehme Leroy Sané als eine sehr sensible Persönlichkeit wahr, eine sehr zarte Persönlichkeit wahr, der eben seinen extravertierten Anteil ausdrückt durch dann sein Äußeres, durch die Attitude, aber in Wirklichkeit ein sehr stiller, zurückgezogener Mensch ist, ja, und so ein Künstler halt, ne? Und das zeigt eben, wie viele verschiedene Faktoren sowas halt eben mit sich bringt.
Ja, und ich meine, die Spieler haben den Vor- oder den Nachteil. Sehen wir es mal. Also, es kann ja sowohl als auch sein, dass ihre Berater bekannt sind. Also die kannst du mit relativ wenig Aufwand herausfinden, für welche Agenturen oder mit welchen Agenturen die zusammenarbeiten. Es wird gerade, wenn es um das Thema Wechsel geht, auch immer mit thematisiert. Ja, wer berät? Ja, ist es die Familie? Ist es eine Agentur? Ist es ein spezieller Name? Sind es die, welchen Ruf haben diese Berater? Ja,
Und das macht sofort was mit der Verhandlungsdynamik.
natürlich, ja, das ist sofort mit drin. Das ist auf Vereins- oder Sponsorenseite, und das sind so die Bereiche, in denen ich tatsächlich häufiger auch zum Einsatz komme, ganz anders. Das ist etwas, wo sehr viel Stillschweigen, wo ich nirgendwo, also wo ich nur, nicht nirgendwo, wo ich nur ganz, ganz selten wirklich dann auch auftrete. Also die NDAs, die da verfasst werden, also die Schriftstücke, die dann halt sagen, die Geheimhaltungsklauseln, dass ich nicht über die Zusammenarbeit etc. sprechen darf, die sind mitunter gefühlt schon fast umfangreicher als den Deal, den wir, oder den Vertragsgegenstand, den wir insgesamt dann da aushandeln, um den es dann geht, wieso ich dort beratend dann mit einsteige. Von daher sehe ich es mir nach, wenn ich da nicht an jeder Stelle so in die Tiefe gehen kann. Nur da ist Verhandeln immer noch so ein, oder eine Beratung in Richtung Verhandeln immer noch so ein No-Go. Oder ein etwas, wo man nach außen hin gar nicht drüber spricht, mit wem man da zusammenarbeitet.
Ja, das ist auch ein Problem für Referenzen. Das ist ja bei mir auch, wenn ich in eine Konfliktverhandlung gehe, die Leute wollen ja gar nicht, dass im Außen ihr Konflikt wahrgenommen wird oder so stark wahrgenommen wird, wie er vielleicht ist. Das ist für uns schade fürs Marketing, aber es ist natürlich auch wichtig, dann da vielleicht neutral zu sprechen oder keinen Anknüpfungspunkt zu liefern, ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein wenig eine noch falsche Wahrnehmung. Borussia Dortmund ist einer der wenigen, der in der Öffentlichkeit bekannt gegeben hat, dass sie jemanden installiert haben, der nur verhandelt für sie. Also sie haben nichts anderes gemacht als ein internes Negotiation Office aufgebaut. Ja? Und ich finde, dass das merkt man, wenn man sich so anschaut, was da so in der letzten Zeit passiert. Ja? Das ist etwas, wo ich den Hut vorziehe, unabhängig davon, ob es jetzt mein Verein ist oder nicht. Nur das zeigt, dass man dort verstanden hat, welchen Stellenwert dieser, ich sag ja immer so Spaß habe, es ist kein Skill, es ist eine Cash Machine, wenn du richtig verhandeln kannst. Das hat man dort verstanden. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, was zwar in der Branche leichter zu durchschauen ist, weil die Personen mit den betreffenden Egos häufiger ins Rampenlicht kommen. Die Egos findest du in anderen Branchen mit Sicherheit in einer ähnlichen, vielleicht sogar noch in einer stärkeren Ausprägung. Nur es ist ja auch immer so eine Sache, wenn die meisten sind ja der Meinung, sie können verhandeln. Ja, du hattest es in einem von deinen von deinen Solo-Episoden ja auch schon gesagt, die Messbarkeit und die fehlende Reflexion, die viele Personen halt haben, sorgt halt dafür, dass du fast immer der Meinung bist, du hast gerade entweder sehr gut verhandelt oder je nachdem, wie dein Persönlichkeitsbild gestrickt ist, bist du der Meinung, nee, kannst du überhaupt nicht, das war gerade total schlecht. So.
Ja, oder der andere war schuld,
Ja,
ja.
ne,
Oder das Horoskop. Das ist ja dieser
genau.
Satz, zwei Drittel aller Verhandler denken, sie gehören zum besten Drittel aller Verhandler.
Ja.
Irre.
Und genau aus diesen Gründen wird dort auch so viel, ich sag mal, Stillschweigen in diese Richtung. Oder ist das Thema Verhandeln an manchen Stellen immer noch in meiner Wahrnehmung eine Art Tabuthema, weil man einfach sagt, ja, das kann man ja halt. Ja, das brauche ich nicht lernen, das kann ich, das gehört zu meinem Handwerk dazu. Ja, ich habe sehr viel mit den Vertriebsmannschaften zu tun, die dann sagen, ja, gut, ne, wir haben jetzt ein Vertriebstraining mitgemacht, da war halt 2 Stunden Verhandeln mit drin, ja, Abschlüsse, Einwandbehandlung und that's it. Ja, und die müssen halt verkaufen können und verkaufen ist Verhandeln. Ja.
Ja, irre.
Und da sind dann wirklich die Ansätze, wo dann den Personen, wenn wir dort in die Gespräche gehen, in die Tiefe gehen, halt erstmal bewusst wird, welche Hebel sie dort dann überhaupt haben und in Bewegung setzen können. Ja? Wie viel und diese Wichtigkeit in diesem hochemotionalen Umfeld dann auch über Vertrauen geht, weil viele innerhalb dieser Sportbusinessbranche auch noch der Meinung sind, es wäre auch dort ein sportlicher Wettkampf, der allerdings eher mit einem Boxkampf, wo einer muss gewinnen und einer muss verlieren, angesehen wird.
Genau.
Und da wird gar nicht in Erwägung gezogen, dass man durch gemeinsame Siege viel weiterkommt, weil in diesem rein kompetitiven oder kompetitiv geprägten Umfeld, sagen wir es mal so, auch nur in Erwägung gezogen wird, dass man dem anderen auch nur irgendetwas lässt, weil man ihn ja vielleicht langfristig brauchen könnte.
Und da gibt es wenig kluge Menschen, die das so sehen. Ich nenne mal einen, der aber auch extrem polarisiert, das ist Uli Hoeneß. Ich habe mich ja noch nicht geoutet, aber ich bin Fan des ersten FC Kaiserslautern, nur der FCK. Aber was ich, weil mir es gerade eingefallen ist, als du das erwähnt hast und als es dem FCK damals so schlecht ging, also noch schlechter als heute, heute ist ja schon mehr, ein bisschen besser, ja, hat Uli Hoeneß sofort gesagt, hey, wir machen ein Freundschaftsspiel bei euch und die Einnahmen, die sind für euch. Und das sind ja eigentlich Konkurrenten, ja, für viele FCK-Fans, der FC Bayern München, Todfeind. Und aber nein, die kommen mit dem FC Bayern, machen ein Spiel, haben den Aufwand und die Einnahmen sind für den anderen Verein, der in Not ist. Und das sind ja auch wieder die positiven Aspekte, die es gibt. Aber ja, die allermeisten denken immer noch in Gewinnen und Verlieren, wie es halt auch im Sport so ist. Ja, aber das ist halt im Verhandeln häufig ein ganz teurer Fehler.
Ich sag mal, dieses Gewinnen und Verlieren, dann auch die Art und Weise, wie gewonnen wird. Ja, da sind sehr, sehr viele Parallelen zum Sport. Ja, also auch gerade dort oben oder ich sag mal, je höher man kommt, die bewegen sich halt innerhalb, aber manchmal auch außerhalb der Grenzen. Ja, dann kommen diese kleinen Nicklichkeiten. Dann kommt mal ein Schubser bei der Ecke oder ein Rempler bei irgendeinem Zweikampf, der dann dafür sorgt, dass du über die Werbebande fliegst oder sowas, weil du aus vollem Lauf an der Seitenlinie einfach mal weggecheckt wirst. Das sind alles so Dinge, die können damit reinspielen, nur die sorgen halt langfristig auch dafür, dass du eine gewisse Reputation hast. Und da solltest du dir sehr gut die Frage stellen oder sehr gut überlegen, ob du diese Reputation wirklich haben möchtest. Denn gerade in so einer kleinen Branche wie dem Sportbusiness siehst du dich immer wieder. Die Events, also ich sag mal so, die großen Konferenzen etc., die werden mitunter als Klassentreffen bezeichnet, weil dort, ich glaube, 80% immer die gleichen Nasen anzutreffen sind. Ja, die werden halt jedes Jahr älter, dann kommen mal ein paar nach und ein paar kommen weniger. Nur, ich sag mal, wenn du so selbst wenn du im Zweijahresrhythmus reingehst, siehst du immer noch wieder 75% der Personen, die du vor 2 Jahren auch schon dort gesehen hast, weil die sich halt innerhalb dieser Blase halt bewegen. Ja, und auch wenn du
Und wenn
dir
du durch bist, bist du durch, ne?
Ja,
Ja,
ungefähr,
und deswegen ist
ja.
Reputation so wichtig. Also ich will es nur nochmal highlighten. Du sagst das so, aber also allein das lohnt ja zu reflektieren. Du sagst das so locker flockig, ja, Reputation. Nur wie oft denken wir da dran, ja? Und wie oft denkt ihr, die ihr uns zuhört, da dran, dass ein schneller Sieg manchmal unfassbar teuer ist und gar kein Sieg, wenn man es langfristig betrachtet, weil eure Reputation kaputt ist. Also das muss man ja wirklich berücksichtigen.
Ich meine, da kann ich dir ein Beispiel geben. Ich verpack's mal ein bisschen. Ich habe mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, das ein Stadionbetreiber, ja doch, es ist ein Stadionbetreiber, so kann man das nennen, und die brauchten neue Caterer. Und dieser Caterer, mit dem sie ursprünglich dann diesen Vertrag abschließen wollten, der hat sich so dermaßen daneben benommen, auch mit Preisen. Er hat gelogen in den Verhandlungen und, dass sie halt wirklich gesagt haben, nein, geht nicht. Was das Interessante dabei gewesen ist, die Person auf Stadionbetreiberseite, die dann einen Deal mit einem anderen Unternehmen abgeschlossen, mit einem anderen Caterer abgeschlossen hat, hat das natürlich im Hinterkopf behalten, wie der sich verhalten hat. Diese Person von Stadionbetreiberseite ist Mitglied in einem Netzwerk, hat an einer der wenigen Hochschulen studiert, die sich auf Sportmanagement fokussiert haben, und hat, surprise, surprise, in seinem Kommilitonenumfeld und in seinem Buddy-Umfeld noch vier weitere Kumpels, die auch allesamt in vergleichbaren Positionen an anderen Stellen arbeiten. So, dann kannst du dir ja jetzt mal überlegen, wie viele Folgeverträge dieser Caterer noch an den anderen Standorten abgeschlossen hat. Ich kann dir einen Tipp geben, er geht ungefähr in die, ja, was soll man, ja, in die gleiche Richtung wie die Torausbeute von Gregor Kobel. Ja, für die, die das nicht wissen, Gregor Kobel ist der Torhüter vom BVB. Er schießt pro Jahr kein Tor. Ja, so.
Also einen schönen
Und
Spannungsbogen. Also ja, das ist so. Ja, natürlich.
Und das sind wirklich so Dinge, wo ich mir dann wirklich die Frage stelle, ey Leute, wie bescheuert seid ihr eigentlich? So, ich meine, du kannst es leicht runterbrechen, wenn du jetzt hobbymäßig noch einen Sport wie halt eben Fußball betreibst und da ist jemand dabei, wo du weißt, wenn der in der anderen Mannschaft ist, der tritt dir permanent vor die Knochen, obwohl es hier um überhaupt nichts geht, weil es einfach nur abends ein bisschen just for fun Kickerei ist. Aber der sieht es jedes Mal so, als würde es da um Leben und Tod gehen und tritt dir jedes Mal die Knochen weg, so dass du vielleicht sogar Gefahr läufst, dass du mehrere Wochen oder vielleicht sogar gar nicht mehr spielen kannst. Dann überlegst du dir doch zwei, dreimal, ob du den noch wirklich weiter dort abends mit zu dem Spiel einlädst oder nicht. Da kann der außerhalb vom Spielfeld einer deiner besten Kumpels sein. Nur wenn er sich auf dem Spielfeld wie die Axt im Walde verhält, dann ist er halt raus für solche Events. Ja,
Absolut. Und das
und
sehen wir auch in der Weltpolitik und das sehen wir aber auch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wenn der Arbeitgeber zu sehr jemanden ausnutzt, dann wird nicht mehr ordentlich gearbeitet. Aber wenn der Arbeitnehmer nur nimmt, dann wird er im Zweifel auch nicht vorankommen oder das Vertrauen wird verletzt. Und da passt ja auch nochmal ein Verweis auf die Folge zum Gefangenendilemma. Bin ich egoistisch oder bin ich kooperativ? Das sind ja genauso diese Fragen, die wir uns stellen. Aber lassen wir mal den Sport so ein Ticken nochmal den Ball zur Seite rollen, sozusagen, ohne dass wir das Spiel sofort abpfeifen müssen. Aber du verhandelst ja auch über den Sport hinaus. Und da wäre mir auch nochmal wichtig, so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so ein paar Dinge mitzugeben, die dir ganz besonders wichtig sind, wenn du Menschen erzählst, was eigentlich für dich Verhandeln ausmacht und was für dich wirklich so die Essenzen sind, die man beherrschen sollte und die man in Verhandlungssituationen beachten sollte, damit auch was draus wird.
Wie viel Zeit wollen wir jetzt nehmen hier?
Naja,
Pass auf, ich versuche mich so
ich stelle es
kurz wie
mal
möglich zu
so
fassen.
kurz und knackig, aber dafür umso schöner. Ich weiß, wir könnten jetzt stundenlang über diese Themen sprechen.
Bleiben wir mal in dem Bereich und sagen, seh die Verhandlung an sich als Spiel an und nicht als etwas, wo es um Leben und Tod geht. Und das, ich meine, das Wichtigste ist halt die Vorbereitung. Das ist so eine wunderbare Floskel, weil an Vorbereitung kannst du ein Sternchen machen und 200 Stunden Podcast drüber nehmen und hast noch immer nicht alles gesagt.
Ja.
Boah, das ist eine taffe Frage.
Das ist fies, ne? Weil ich weiß, dir rattern jetzt tausende Dinge durch den Kopf und du versuchst jetzt diese besten Dinge rauszufiltern und merkst, Mist, es ist zu viel.
Ja, ich würde sogar fast darauf hängen, ich bin vor kurzem auf einen LinkedIn-Post gestoßen, wo ich mir gedacht habe, naja, spannend, dass er sich jetzt auch auf einmal mit Verhandlungen auseinandersetzt und dann so The Way to Go oder sowas dann dort beschreibt und packt dann da fünf oder sechs Sachen raus, die allesamt richtig sind, die allerdings halt eben nur fünf oder sechs Sachen sind. Und was ich für mich festgestellt habe, als ich als ich mich in dem Bereich selbstständig gemacht habe, bin ich dem Fehlgedanke unterlegen gewesen, dass ich der Meinung war, so ich verstehe das, wie das hier alles läuft, ich weiß jetzt alles, und jetzt können wir hier voll in die Vollen gehen und dann werde ich ein cooles Leben haben. Und je mehr ich mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich auch festgestellt, was ich noch nicht wusste, ja? Und habe auch angefangen, dann einfach über den Tellerrand und dann schlussendlich auch über die Tischkante hinauszublicken. Denn es gibt so unwahrscheinlich viel, was du da noch lernen kannst und was dort reinfließt. Und es gibt einfach nicht diesen One Way to Go. Es gibt verschiedene Methoden, die du allesamt irgendwie beherrschen musst, weil es immer eine Situation gibt, in der du sie benötigst. Also mit der langen Herleitung komme ich jetzt dazu und sage dir, dass die Antwort auf deine Frage ist: Begreife, dass es ein ständig fortwährender Prozess ist, in dem du immer dazulernen musst und keine Verhandlung wird sein wie die andere.
Ich fasse mal zusammen, in meinen Worten. Einmal Vorsicht vor Methodismus. Du sagst, sei achtsam, jede Verhandlung könnte eine ganz andere Verhandlung sein, als du sie je geführt hast. Sei eben achtsam aufmerksam, sorge dafür, dass du flexibel bist. Und das hast du so schön gesagt, und ihr könnt nicht sein Gesicht sehen, aber ich habe es in dem Moment gesehen, sei demütig. Ja, du hast von Demut gesprochen, ne, du bist von der falschen Annahme ausgegangen, jo, läuft, und dann stellst plötzlich fest, okay, das ist größer, weitaus größer als das, was ich gedacht habe. Und Fun Fact, so ging es mir damals auch, weil die meisten denken, ja, ich verhandle jeden Tag, also bin ich geil. Und so ist es aber halt nicht. Und diese Demut, glaube ich, die muss man sich auch unbedingt erhalten.
Ich finde, du hast gerade auch noch einen Punkt mit aufgegriffen, der mir auch nochmal wirklich am Herzen liegt. Das ist das Thema Methodismus. Also ich glaube, innerhalb unserer Bubble gibt es so viele Diskussionen und Auseinandersetzungen und ja, verpasste Gelegenheiten, etwas sehr Cooles auf die Beine zu stellen, nur weil darüber diskutiert wird, ob jetzt ein sogenannter Harvard-Ansatz oder ein sogenannter Crisis-Negotiation-Ansatz oder wie sie auch immer genannt werden wollen, halt der richtige ist. Wenn du dir die Arbeit machst, dort mal reinzuschauen, und da werden wir relativ schnell auf einen Nenner kommen, diese Ansätze gehen alle einher. Es sind Nuancen, die halt Unterschiede darstellen. Und es ist halt sehr, sehr viel Marketing, was noch dahinter steckt, was das dann in die eine oder in die andere Richtung ausdrückt. Und natürlich kann man das eine aus Grund der Persönlichkeit, der subjektiven Wahrnehmung oder den Erfahrungswerten, weil man festgestellt hat, wenn man so agiert über Jahre hinweg, erzielt man Ergebnisse, mit denen man selber zufrieden ist oder die Leute, die einen bewerten, halt zufrieden sind. Das ist dann auch vollkommen okay. Ich tue mich extrem schwer damit, wenn ich so Diskussionen lese, wie jetzt wird dieser Ansatz wieder angeprangert, da werden die Ansätze gegenübergestellt, weil das hilft dabei, das hilft dabei. Ja, das ist richtig, das eine kann dabei helfen, das andere kann an der anderen Stelle helfen. Um es jetzt mal nicht so kryptisch auszudrücken, ein druckvoller Einstieg mit einem hohen Anker, der oftmals von Menschen, die es noch nicht komplett verstanden haben, wie dort agiert wird, eher in Richtung Crisis Negotiation oder dem Bereich zugeschrieben wird und weniger dem Harvard-Ansatz zugeschrieben wird. Die haben einfach nicht verstanden, dass genau diese Punkte auch dort ein Bild finden und auch dort auch mit auf den Weg gegeben werden. Und die Fragestellung, ob und wie ich irgendwo einsteige, schon viel früher geschieht. Also wenn ich noch einen Wunsch nach außen hin bringen kann, dann ist eben genau dieses: Leute, hört auf, euch auf irgendwelche Methoden zu konzentrieren und A und B gegeneinander überzustellen, sondern kapiert einfach, dass die Werkzeuge, die diese ganzen Methoden mitbringen, allesamt wichtig sind und jeder einzelne davon irgendwie benutzt werden muss.
Das, glaube ich, der letzte Satz ist, glaube ich, so der Kern. Man sollte zumindest mal jede Methode kennen. Ja, weil indem sie im System ist, sollte man sich damit befassen und sie bewerten. Und ich hatte ja zuletzt ein Podcast-Gespräch mit Gary Noesner, der den FBI-Ansatz ja entwickelt hat. Und einer seiner Schüler, Chris Voss, hat ja ein Buch geschrieben. Und Chris Voss hat sich ja zum Beispiel mit dem Harvard-Ansatz sehr kritisch auseinandergesetzt. Und Gary Noesner, der ihn aber ausgebildet hat, ja, der es besser weiß, der sagt, ich bin vermutlich ein extrem schlechter Businessverhandler, aber ich bin ein sehr guter Krisenverhandler. Und ich bin ein Freund, das herauszugreifen, was hilfreich ist in dem maßgeschneiderten Ansatz, wo ich es brauche. Und das deckt sich mit dem, was du auch so gesagt hast. Mhm. Es geht nicht darum, den Ansatz A, B oder C kaputt zu machen, sondern es geht darum, sich aus den Dingen, die man gelernt hat, quasi integrativ zu arbeiten und das zu nehmen, was hilft. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Marketing und das ist dann mein Appell in dieser Folge. Rennt vor allen Verhandlern weg, die sagen, du musst dieses und jenes. Ich muss gar nichts. Und sobald wir sagen, du musst so und so verhandeln, sind wir im Methodismus. Sondern vielleicht, du musst dich mit dem Verhandeln allgemein systemisch befassen. Du musst dafür sorgen, dass du möglichst viele Werkzeuge in deinem Werkzeugkoffer hast. Nur dann sind wir am Ende und dann müssen wir den Kontext finden und auf den Kontext bezogen herausfinden, welche Werkzeuge benutzen wir und müssen reflektieren. War das das beste Werkzeug oder habe ich ein noch besseres oder hat der Andi ein noch besseres Werkzeug als ich und der leiht mir seins mal aus oder so. Und das ist das, ich finde, diese ganze Konkurrenz-Bullshit nervt mich. Da bin ich aber auch leider naiver Romantiker, weil im Marketing hilft mir das nicht, dass ich, genau wie du, ein exzellenter Verhandler bin, der immer noch viel zu lernen hat, aber es richtig drauf hat. Im Außen, da sind die Lautsprecher, die oftmals schlechter aufgestellt sind, aber die von Menschen, die das cool finden, gebucht werden. Und deswegen ist halt auch immer so wichtig, sich auszutauschen, sich über die Stimmen kennenzulernen, sich mal über einen Vortrag, ein Seminar kennenzulernen und dann zu schauen, okay, der ist vielleicht nicht so laut wie die anderen, aber da ist halt die Tiefe und die Qualität da. Und da ist es mir recht, wenn wir sagen, ist ein Marathon kein Sprint, ich bin fit und kann Marathon laufen und du auch, das einfach mal dazu, zu diesen unterschiedlichen Lagern, die eigentlich gar keine sein dürften.
Ja, du, es ist jedoch wichtig, diese Situation auch zu kennen, damit du sie überhaupt bewerten kannst, finde ich. Ich gebe dir mal ein Beispiel und da kommen wir dann wieder zurück zum Sport. Im Fußball gibt es innerhalb der verschiedenen Fankulturen, wenn für solche Sachen demonstriert wird. Damals war einer der großen Aufruhr, war eine Pro 1530 Kampagne. Ich nenne sie jetzt mal Kampagne. Da gibt es mit Sicherheit bessere Worte für. Da war, glaube ich, eine Initiative sogar oder so. Da ging es darum, dass überwiegend getrieben durch die Fernsehübertragungen die Spieltage an sich aufgeteilt worden sind und 15:30 ist so die Standardanschlusszeit an einem Samstag von einem Fußball-Bundesligaspiel. Und das ist eine Tradition, wo die Fanlager fast aller Vereine auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie diese Tradition beibehalten wollten. An den entscheidenden Stellen hat man gesagt, naja, wir können allerdings deutlich mehr Geld verdienen, wenn wir diesen Spieltag etwas entzerren und ein Freitagsabendspiel mit einbauen, wenn wir verschiedene Sonntagsspiele mit einbauen, wenn wir ein Samstagabendspiel mit einbauen. Damals war auch noch ein Montagabendspiel mit drin. Und im Zuge dessen war einer der Slogans in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und das ist das eine, was ich wichtig finde. Also ich kann durchaus, und ich bin auch im Austausch mit Menschen, die eben 100% in dieser Methodik, ich würde schon fast sagen, gefangen sind, für die es auch nur wenig links und rechts gibt, die jetzt Methodik A oder Methodik B gut finden. Und ich kann mich mit denen sehr gut unterhalten und ich finde auch die Ansätze von denen gut und wichtig und ich höre denen auch zu. Ich muss nicht unbedingt in den Farben genauso denken, nur in der Sache verhandeln, besser verhandeln, sind wir vereint. Und ich war auch schon Asche auf mein Haupt und nicht nur zu einem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen und habe mir mal angeschaut, wie ist denn da ein Fußballspiel? Mache ich nicht nochmal. nur das, was die machen, also wenn da jetzt zum Beispiel so, wenn zu Beginn eines Spiels mit dem Steigerlied, die Atmosphäre, die dann da im Stadion herrscht und so, das ist schon imposant. Das sind so Dinge, wo ich dann auch mal sage, und dann kommen wir auch nochmal wieder so ein Stück weit zurück mit dem Thema, was du eingangs so ganz, ganz minimal mit angesprochen hast, das Thema Ego. Bei solchen Diskussionen geht es doch fast immer nur ums Ego. Und ein Ego ist etwas, das auch nochmal so vielleicht als Learning mit auf den Weg gegeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du es schon mal, doch, du hast es mit Sicherheit in vergangenen Episoden auch schon mit erwähnt gehabt, dass ein Ego oftmals auch einer der größten Hürden ist, die wir uns selber in Verhandlungen stellen, weil wir unser Ego einfach mit reinnehmen lassen. Und wenn das Ego anfängt zu verhandeln, dann bin ich eigentlich raus.
Ist ein Indiz für einen Minderwertigkeitskomplex. Ein zu großes, übersteigertes Ego ist ein Indiz für einen Minderwertigkeitskomplex, mhm. nämlich eine dysfunktionale Übersteigerung. Ich mhm. muss jetzt jemandem zeigen, wie toll ich bin, mhm. weil ich keine anderen Mittel habe, mich auszudrücken.
Ja.
Ja.
Und,
schade.
Und das ist etwas, klar, ich meine, wir sind Menschen, wir haben unterschiedliche Trigger etc. Und gerade in einem emotionalen Umfeld, also dort, wo ich für etwas brenne, werden wir vielleicht auch eher getriggert. Und dann kommt halt eben dieses Ego zum Vorschein und versaut dir die Verhandlung und versaut vielleicht auch einfach ein Stück weit deine Reputation. Und das ist etwas, was für mich halt einfach auch wichtig ist. Behalte das mit dem Hinterkopf. Es gibt Mittel und Wege und Techniken. Einige davon hat der liebe Chris Wermke in einem sehr, sehr guten Podcast, den ihr jetzt gerade hört, schon besprochen, wenn es um das Thema Resilienz etc. geht. Denn das gehört alles mit dazu, um in einer Verhandlung so zu performen, dass es am Ende ein Ergebnis bringt, mit dem man langfristig auch vernünftig leben kann, mit dem beide Seiten vernünftig leben können, ohne es jetzt irgendwie in naivem Kompromissdasein abzuwickeln. Das heißt nicht, dass es nicht währenddessen schon richtig hart zur Sache gehen kann.
Und deswegen, und das passt ganz gut, weil ich habe gerade zwei Folgen aufgenommen, die vermutlich vor unserem Gespräch dann auch erscheinen werden, mhm. zum Thema Liebe. Das klingt jetzt so total pathetisch und was weiß ich was, aber die Emotion Liebe, mhm. Liebe ist ja einmal im Außen, mhm. ja, die Liebe zu geben, auch zu schauen, Menschenliebe, ja, es gibt mhm. ja verschiedene Definitionen, ne? Sexuelle Liebe, intime Liebe, es gibt die Menschenliebe an sich, es gibt die Liebe zu einem Prozess, mhm. Aber es gibt eben auch die Selbstliebe. Mhm. Und da spreche ich zum Beispiel das Thema der bedingungslosen Selbstakzeptanz an, weil ich die Hypothese vertrete, nicht alleine, sondern da bin ich ein Jünger von vielen, du kannst niemanden lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Mhm. Und das ist dann ja diese innere Zerrissenheit, die in dem Zusammenhang oft kommt. Und wenn ich jetzt das aufs Verhandeln beziehe, mhm. wie willst du, wenn du einen Menschen nicht lieben kannst, diesen Menschen im Sinne auf Augenhöhe respektvoll behandeln? Mhm. Wie willst du der sein, der gemäß Gefangenendilemma eben nicht zuerst defektiert, sondern sich provozieren lässt, der vertraut, Vertrauen vorschießt? Das kannst du nur, wenn du lieben kannst. Mhm. Und die Selbstliebe bedarf halt eines Selbstmitgefühls. Und was steht dem im Weg? Die Angst vor Ablehnung. Mhm. Und die korrespondiert wieder mit dem Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, auch darüber zu sprechen. Und da, das sind halt die Dinge, für die ich dann nochmal parallel brenne. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung als Verhandlerin, Verhandler. Und da habe ich ja auch mein Misos Level 2 Kurs, in dem es genau darum geht, sich selbst annehmen, mhm. sein Zukunfts-Ich visualisieren und stimmig machen. Und wenn ich weiß, wer ich mal sein möchte, dann kann ich darauf hinarbeiten. Und das mhm. wirkt sich unmittelbar auf Verhandlungssituationen aus.
Mhm. Ja, da gib mir
krasser
sofort,
Scheiß.
Ja, gib mir sofort eine Liedzeile in den Kopf. Ja. Bevor man andere lieben kann, liebe erstmal dich.
Aus welchem Lied ist das? Weißt du es zufällig
sogar?
Weil das finde ich total schön.
Wunder der Persönlichkeit.
Von?
Den bösen Onkels.
Ah, okay. Ja, ey, du. Ja. Das ist doch, hey, die umstrittensten. Ich habe in meiner Grid-Folge, wenn du die rückwärts hörst, die erscheint übernächste Woche, habe ich drei Hip-Hop-Nummern zum Beispiel drin. Aha. Da habe ich drin Erfolg ist kein Glück von Kontra K. Aha. Dann habe ich drin AMG von Kool Savas mhm. und Neuen Leben von Materia.
Okay.
Und da geht es halt eben um diese Beharrlichkeit. Ne? Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das mhm. Leben zahlt alles mal zurück. Es mhm. kommt nur ganz darauf an, was du bist, Andi. Schatten oder Licht. Ja? Und,
hast du gerade gerappt?
Ja, natürlich. Ey. Und das sind so diese, ja, Lieder drücken ganz viel aus, was echt wahr ist. Und deswegen bin ich auch so Fan von Sing Meinen Song. Und wir driften gerade voll ab aus dem Verhandlungsthema. Mhm. Aber wir sind sowieso am Ende angekommen unserer Episode und ich freue mich schon auf den Schnitt dieser Episode, wieder so ein bisschen die Dynamik reinschneiden und so und die Passagen, die wir hatten. Ich finde, du hast ganz viel Wertvolles gesagt und mir ist es auch immer wichtig, ein bisschen ins Reden zu kommen, um den Menschen dahinter kennenzulernen, weil es hilft ja den anderen nichts, wenn ich weiß, dass du klasse bist. Und deswegen neben meinem Podcast hört natürlich auch rein in Besser Verhandeln vom lieben Andi und das ist auch in den allermeisten Shownotes mit verlinkt, mhm. weil Kooperation will auch immer gelebt werden.
Danke.
Und als letzte Frage, wenn du diesen einen einzigen Satz noch mal jemandem mitgeben möchtest, von dem du sagst, das ist für mich der wichtigste Satz, was das Thema entweder Haltung oder Strategie oder Werkzeuge angeht, dann freuen wir uns auf den noch und beschließen dieses schöne Gespräch.
Ja, dann bleibe ich dabei, was ich während des Gesprächs schon gesagt habe. Sehe eine Verhandlung immer als Prozess an, der nie beendet ist und du lernst immer dazu. Es ist lifelong learning. So rum. Ja, da merkt man, dass ich den nicht auswendig gelernt habe, sondern dass ich mir den gerade erstmal zurechtgelegt habe. Chris, vielen, vielen Dank.
Ja.
Ich glaube, der Satz passt soweit. Ich bin gespannt, wie deine Community, die teilweise auch zu meiner Community zählt, weil ich habe schon Feedbacks bekommen daraufhin, da ich den Podcast hier von dir sehr oft weiterempfohlen habe, dass das sehr gut ist und genau das ist, was man auch noch zusätzlich zu meinem gebraucht hat.
Ja, du,
Natürlich.
es ist eine Ergänzung.
Und
Wir sind auch andere Typen
ja.
aber wir haben beide diese ehrliche Haltung, und das ist nämlich Reputation, diese ehrliche Haltung, den Leuten was mitzugeben, was nützlich ist. Und nur darum geht's. Es geht jetzt hier nicht darum, zu zeigen, wie geil wir sind, sondern es geht darum, den Leuten in den Interviews ein bisschen länger, aber ansonsten in den Häppchen oder bei dir vor allem bei den Buchbesprechungen, das ist so wertvoll und die sind bei dir so gut aufgehoben und du moderierst die so gut durch. Und das sind einfach wertvolle Bücher. Was will ich diese Bücher jetzt nochmal nachbesprechen? Nee, da sind die Leute bei dir perfekt aufgehoben und haben einen absoluten Mehrwert. Punkt, fertig, aus.
Ja, danach kann nichts mehr kommen.
In diesem
Chris,
Sinne,
vielen Dank.
vielen, vielen Dank. Mach's gut, mein Lieber.
Ja.